Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns aktuellen kriminologischen Themen. Wer mehr zu Ausmaß, Hintergründen und Ursachen von Kriminalität erfahren will, hört gerne nochmal in die Folgen 1 bis 52 rein. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Heute werden wir uns mit aktuellen Studienergebnissen zum Thema Jugendkriminalität beschäftigen. Wer was zu den Hintergründen von Jugendkriminalität erfahren möchte, kann wie gesagt mal innerhalb unserer ersten Folgen schauen. Da haben wir allgemeine Erkenntnisse zur Jugendkriminalität. Wir erinnern nochmal an so Stichworte wie Jugendkriminalität ist normal, Bagatellbereich hat eigentlich jeder schon mal was gemacht, es verwechselt sich meist wieder von allein. Das sind Themen, die wir da ein bisschen ausführlicher behandelt haben. Heute wollen wir mal schauen, wie entwickelt sich denn jetzt gerade so die Jugend? Dazu haben wir zwei aktuelle Studienergebnisse herangezogen.
Das ist zum einen der Niedersachsen-Survey aus dem Jahr 2024 vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen durchgeführt. In diesem Survey werden wiederholt regelmäßig NeuntklässlerInnen befragt. In diesem Jahr waren das rund 9000. Und die zweite Studie ist aus dem Bereich Nordrhein-Westfalen an der Universität Köln von Kroneberg, Heiden, Seifert und Pickards durchgeführt. Da geht es um die Entwicklung der Kinder- und Jugenddelinquenz in Nordrhein-Westfalen.
Man kann damit auch sagen, wir haben in dieser Folge hohen Besuch, weil die SchülerInnenbefragung vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, die ist schon so eine richtige Institution. Die gibt es nämlich seit 1998 und wird auch für vieles herangezogen. Dadurch, dass sie alle zwei Jahre durchgeführt wird, kann man hier sehen, wie sich SchülerInnen in den Altersgruppen der 9. Klasse so entwickeln, also wie verändert sich die Jugend? Es ist in dem Sinne eine Trenddesign-Studie. Es werden nicht immer wieder dieselben Menschen befragt. Man kann sich nicht anschauen, wie sich die in ihrem Lebenslauf entwickeln, sondern man kann sich halt eine bestimmte Alterskohorte damit anschauen, wie die sich verändert. Also wird die Jugend quasi immer schlimmer? Diese Fragen kann man sich mit diesen Daten nähern. Und die beiden Studien, die wir uns heute näher angucken, sind sogenannte Dunkelfeldstudien. Das heißt, es geht jetzt nicht um Taten, die der Polizei kenntlich gemacht wurden unbedingt, sondern es wird befragt.
Die zweite Studie aus Köln hat ihren Ausgangspunkt im Projekt Freundschaft und Gewalt im Jugendalter. Die wurde 2013 bis 2016 durchgeführt in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen. Und da wurde eben jährlich an weiterführenden Schulen befragt, beginnend mit dem 7. Jahrgang. Und man hat hier tatsächlich ein Panel-Design, also man hat die gleichen SchülerInnen verfolgt über mehrere Jahre. Dann, fast 10 Jahre später, hat man in den Städten Gelsenkirchen, Herten und Mahl die Untersuchung wiederholt. Also man hat eine Dunkelfeldstudie durchgeführt, Freundschaft und Gewalt im Jugendalter 2024, und hat die Rahmenbedingungen ganz ähnlich gelassen, auch viele Befragungs-Items ähnlich gelassen wie in der vorherigen Studie, sodass man jetzt zwar nicht wieder die gleichen Menschen befragt, aber man kann sagen, ungefähr 10 Jahre später, wie hat sich denn eigentlich das Verhalten von jungen Menschen in diesem Gebiet verändert?
Und das Interessante ist bei solchen SchülerInnenbefragungen auch, dass nicht nur nach Opferschaft gefragt wird, also das auch, es wird gefragt, ne, welche Taten hat man selbst erlebt, zum Beispiel Gewaltdelikte, aber man fragt auch nach Täterschaften. Und das macht man bei Erwachsenen irgendwie nicht. Selten jedenfalls, so bei Bevölkerungsbefragungen, die es zum Beispiel auch vom Bundeskriminalamt gibt, da wird eigentlich immer danach gefragt, was hat man selbst für Straftaten erlebt. Und ich weiß nicht, vielleicht traut man sich bei Erwachsenen nicht so direkt zu fragen oder denkt, die antworten dann nicht. Aber bei SchülerInnen ist man da anscheinend sehr unbedarft und fragt durchaus auch, ob die selbst gewalttätig geworden sind oder Sachen geklaut haben. Und insofern ist das auch nochmal ein ganz wichtiger Fundus an Daten, die wir hier rausziehen können. Des Weiteren wird auch nicht nur über Straftaten gefragt, sondern auch bestimmte andere Formen von abweichendem Verhalten oder Erfahrungen, zum Beispiel Erziehungsverhalten der Eltern oder dergleichen. Also man kann auch noch mal ein bisschen breiter ein Bild gewinnen.
Ich möchte am Anfang kurz 3 Begriffe nennen, die wir immer wieder sagen werden, damit die einfach einmal klargestellt sind. In diesen Studien fragt man zum einen nach der 12-Monats-Prävalenz. Also die Frage, ist dir in den letzten 12 Monaten das und das passiert? Damit kann man sagen, wie war das Leben im letzten Jahr, um so einen gewissen Bezugszeitpunkt zu haben. Demgegenüber steht die Lebenszeitprävalenz. Das ist der Anteil der Jugendlichen, die mindestens einmal in ihrem bisherigen Leben sowas erfahren haben, also die mal was geklaut haben oder denen was geklaut wurde beispielsweise. Und der dritte Begriff, der sich auch in beiden Studien findet und eine Rolle spielt, ist der der Mehrfachtäterin oder des Mehrfachtäters. Das sind Jugendliche, die in den letzten 12 Monaten mindestens 5 Delikte, in der Regel 5 Gewaltdelikte begangen haben.
Dann schauen wir jetzt mal in die Ergebnisse im Einzelnen und beginnen mal mit den Eigentumsdelikten. Laut der KfN-Befragung haben 15% in den letzten 12 Monaten ein Eigentumsdelikt begangen. 32% haben das mindestens einmal im Leben getan.
Das ist ja ganz spannend, weil das schon anknüpft wieder an diesem Befund, dass wir in der Kriminologie sagen, dass es so eine Ubiquität auch gibt von Jugenddelinquenz. Und ja, so ein Eigentumsdelikt ist etwas, was eben vermutlich fast jede Schülerin, jeder Schüler einmal im Leben machen wird. Man muss jetzt hier im Kopf behalten, die sind ungefähr 15 Jahre, als sie hier befragt werden. Also wenn man vielleicht mit 18 Jahren fragt, wäre der Anteil doch nochmal um einiges höher.
Ja, und wir sehen auch, der Unterschied zwischen Mädchen und Jungs, der ist da, aber auch nicht riesig. Also sowohl Mädchen als auch Jungs begehen Eigentumsdelikte. Bei Jungs gaben das für ihr gesamtes Leben 36% an, bei Mädchen waren es 28%.
Auch ganz spannend ist das Alter. Also die Jugendlichen waren noch nicht mal 12 Jahre alt beim ersten Diebstahl, den sie begangen haben, und auch noch nicht mal 12 beim ersten Ladendiebstahl. Illegal downloaden tun sie mit ein bisschen mehr als 12 Jahren das erste Mal und Drogen verkaufen mit fast 14 Jahren zum ersten Mal. Die Schulformen unterscheiden sich, das fragt man in dieser Studie ab. Man sieht, dass die Lebenszeitprävalenz von Eigentumsdelikten am Gymnasium am geringsten ist. Und umgekehrt ist es beim illegalen Downloaden und Fahren ohne Fahrschein, da sind die Zahlen am Gymnasium am höchsten.
Wenn wir uns die Migrationsgeschichte angucken, dann wird hier unterschieden zwischen erster und zweiter Generation. Das heißt, erste Generation sind die Jugendlichen, die selbst eingewandert sind, und zweite Generation sind dann Nachkommen. Das heißt, die Eltern sind zugewandert. Und hier zeigt sich in Bezug auf Eigentumsdelikte bei Jugendlichen der zweiten Generation, also der Nachkommen, die höchste Gesamtprävalenz mit 16%. Jugendliche ohne Migrationsgeschichte geben zu 15% an, Eigentumsdelikte begangen zu haben. Und Jugendlichen der ersten Generation, also die selbst zugewandert sind, die sind hier am geringsten mit 11,5%. Und das ist auch ein Befund, den wir an vielen Stellen sehen, dass gerade diejenigen, die selbst zuwandern, sich sehr normadäquat verhalten und nicht auffällig. Und das geht auch etwas konträr zu den Debatten, die wir ja oft hören, wo gerade die Zugewanderten ja immer sehr im Fokus stehen, sehr im Verdacht stehen, sich besonders nicht an die Regeln zu halten. Wir sehen aber in diesen Dunkelfeldbefragungen, genau das Gegenteil ist der Fall.
Jetzt hat man die Jugendlichen auch gefragt, wie sieht's denn aus? Ist euch mal was geklaut worden? Ist ja die Opfer eines Eigentumsdelikts geworden? Da sieht man erstmal, dass das für das letzte Jahr im Vergleich zu 2022 stabil war. Also da gab es jetzt keinen Zuwachs oder Rückgang. Und im Jahr 2024 ist tatsächlich jeder 5. Jugendliche innerhalb der letzten 12 Monate mindestens einmal Opfer eines Eigentumsdelikts geworden. Und interessant ist hier vielleicht, dass die Jugendlichen der ersten und zweiten Generation mit Migrationsgeschichte häufiger Opfer eines Eigentumsdelikts geworden sind, als das Jugendliche ohne Migrationsgeschichte angegeben haben.
In der Studie aus NRW zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Prävalenz von Eigentumsdelikten. Im Vergleich zu vor 10 Jahren ist der Anteil der Jugendlichen, die in den letzten 12 Monaten ein oder mehrere Eigentumsdelikte begangen haben, deutlich erhöht. In der 7. Klasse steigt die Prävalenz von Eigentumsdelikten von 15,8% auf 19,3%. Online-Betrug beim Kauf oder Verkauf und unbefugter Zugriff auf Konten unter Jugendlichen sind relativ selten hingegen. Illegales Streaming und Downloaden sind allerdings sehr verbreitet.
Diese Studienergebnisse überraschen uns jetzt als KriminologInnen nicht besonders, da die Tatsache, dass Eigentumsdelikte vorkommen, gerade auch bei Jugendlichen, bekannt ist. Es ist auch bekannt, dass es in der Regel bagatellhaft ist. Nach den Schäden wurde jetzt hier nicht gefragt, aber das ist auch hier zu vermuten. Und ja, insofern ist wenig Überraschendes dabei und keine ganz extremen Ausschläge, wobei dieser Anstieg in der 7. Klasse in NRW doch bedeutsam ist. Das wird man sicherlich im Auge behalten. Was aber uns in der Kriminologie ja immer noch mal mehr interessiert und wozu wir auch deutlich mehr Medienanfragen und Fragen in den Vorlesungen bekommen, das ist das Thema Gewalt. Wie sieht's denn damit aus? Und auch Gewaltdelikte wurden in diesen beiden Studien erfasst. Wie war es denn in den letzten Monaten? Also die mediale Darstellung hat ja uns doch glauben lassen, dass die Gewalt bei Jugendlichen deutlich zunimmt, dass Jugendliche mehr Gewalt ausüben und stärker als GewalttäterInnen in Erscheinung treten. Und wie sieht das jetzt tatsächlich aus?
Die 12-Monats-Prävalenz, also die letzten 12 Monate, zeigen, dass die Anzahl der Straftaten unter dem Niveau der Jahre 2013, 17 und 19 ist, also wo auch die Befragung durchgeführt wurde. Im Vergleich zu diesen Jahren sind die Gewaltdelikte niedriger und ähnlich niedrige Werte gab es auch schon in den Befragungen in den Jahren 2015 und 2022. Wenn wir uns auf die Lebenszeitprävalenz mal fokussieren, also wie oft wurden Jugendliche schon in ihrem gesamten Leben gewalttätig, dann ist dieser Gesamtindex, also da werden immer verschiedene Arten von Gewalttätigkeit abgefragt und der Gesamtindex ist das niedrigste Niveau seit Start der Erhebung.
Das ist doch eine starke Aussage, ne? Und das ist wirklich nicht das, was wir medial so kommuniziert bekommen haben. Und es ist auch nicht unbedingt das, was wir in der polizeilichen Kriminalstatistik vielleicht sehen. Deshalb finde ich ganz interessant, dass diese Studie, wir reden jetzt gerade von den Ergebnissen des Niedersachsen-Surveys, sich auch mal angeschaut hat, wo stimmen denn eigentlich Hell- und Dunkelfeld überein, also unsere Studienergebnisse mit dem, was in der polizeilichen Kriminalstatistik steht. Und eine Übereinstimmung sieht man dahingehend, dass sowohl im Hell- als auch im Dunkelfeld das Delikt Raub zahlenmäßig ansteigt, ebenso wie schwere und gefährliche Körperverletzung. Die Körperverletzung mit Waffe ist seit 2022 gleich geblieben. Auch das ist in beiden, sowohl im Hellfeld als auch im Dunkelfeld, so. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Hell- und Dunkelfeld dahingehend, als die einfache Körperverletzung in der polizeilichen Kriminalstatistik angestiegen ist, also im Hellfeld. Im Dunkelfeld, also im Niedersachsen-Survey hingegen, da ist sie auf dem gleichen Niveau wie 2022. Das könnte jetzt ein Hinweis darauf sein, dass es eine stärkere Ausschöpfungsquote gibt, wie wir das nennen. Also, dass einfach Körperverletzungen stärker angezeigt werden, dass nicht mehr passiert, aber die Polizei häufiger davon erfährt.
Da könnte man jetzt vermuten, vielleicht ist Gewalt insgesamt, die Anzahl der Taten jetzt gar nicht so gestiegen, sondern ist auf eher einem niedrigen Niveau im Vergleich, aber die Schwere ist schlimmer geworden. Und darauf könnte ja hindeuten, dass es bei der schweren gefährlichen Körperverletzung so einen Anstieg gibt. Andererseits muss man sagen, andere Studien, zum Beispiel die Raufunfallstatistik, deutet darauf nicht hin. Es gibt auch Publikationen, die sich ganz gezielt damit auseinandersetzen, mit der Frage, inwiefern Jugendgewalt einfach intensiver, schlimmer wird und nicht zahlenmäßig mehr. Und die kommen eigentlich immer zu dem Befund, dass das nicht der Fall ist.
Das ist jetzt tatsächlich ein leichter Widerspruch zu dem, was die Kölner Studie für Nordrhein-Westfalen rausfindet. Denn da sieht man, dass es im Vergleich zu vor 10 Jahren einen höheren Anteil an Jugendlichen gibt, die in den letzten 12 Monaten ein oder mehrere Gewaltdelikte begangen haben. In der 7. Klasse ist die Prävalenz von Gewaltdelikten von 20% auf fast 26% gestiegen, also ist um fast ein Drittel angestiegen. Und auch in der 9. Klasse gab es einen signifikanten Anstieg um fast ein Viertel auf 21,4%. Das Interessante an der Studie aus Köln, also die NRW zum Thema hat, ist, dass der Anstieg besonders stark ausgeprägt ist bei der Gewalt durch Mädchen. Und es gibt auch mehr MehrfachtäterInnen, also Personen, die in den letzten Jahren mindestens 5 Gewaltdelikte begangen haben. Auch hier bei den MehrfachtäterInnen ist in der 9. Klasse der Anstieg bei Mädchen stärker als bei Jungen.
Insgesamt zu Gewalt, Kriminalität unter Jugendlichen kann man noch hinzufügen, dass sich in den Studien auch wieder zeigt, auch wenn es hier eine Zunahme von Mädchen gibt, insgesamt sind Jungen gewalttätiger. Und man sieht auch einen Unterschied nach der Schulform in den KfN-Daten beispielsweise. Das Gymnasium hat da den geringsten Anteil an TäterInnen. Ferner zeigt sich, dass Jugendliche ohne Migrationsgeschichte am seltensten TäterInnen sind. Wir haben mal eine Folge gemacht zum Thema Migration und Kriminalität. Da sind wir auch auf diesen Befund eingegangen, der sich immer wieder zeigt. Dabei kann man sich auch bestimmte Risikofaktoren anschauen, die mit Gewalttätigkeit unter Jugendlichen in Verbindung steht. Wenn man die berücksichtigt, dann löst sich das quasi auf. Also dann sieht man, es ist nicht der Migrationsfaktor an sich, sondern es sind bestimmte Risikofaktoren, die bei Jugendlichen mit Migrationsgeschichte erhöht sind.
Auch ganz spannend ist, wie viele Delikte es aus dem Dunkelfeld eigentlich ins Hellfeld schaffen. Und da sieht man, dass nur rund 13% der Gewalttaten tatsächlich angezeigt, also bei der Polizei gemeldet werden. Dabei variiert es je nachdem, welches Delikt es ist. Bei Raub erfolgt am häufigsten eine Anzeige, bei sexuellen Belästigungen am seltensten. Und auch hier wiederholen sich Befunde, die wir aus der Kriminologie kennen und die wir auch in den einführenden Folgen besprochen haben. Die Wahrscheinlichkeit einer Anzeige ist dann geringer, wenn das Opfer den oder die Täterin kennt. Die Anzeigerate ist höher, wenn die Gewalttaten mit finanziellen Schäden oder körperlichen Verletzungen einhergehen, die eine ärztliche Behandlung erfordern. Was auch hier spannend ist, ist ein Befund, dass die Herkunftskonstellation von Opfern und TäterInnen ganz entscheidend ist. So werden Gewalttaten am seltensten angezeigt, wenn Opfer und TäterInnen keine Migrationsgeschichte haben, dann werden nur 8% der Gewalttaten angezeigt. Und im Gegensatz dazu wird die Tat am häufigsten angezeigt, wenn das Opfer keine Migrationsgeschichte hat, der oder die Täterin aber schon. Dann werden nämlich mehr als 22% der Fälle angezeigt. Jugendliche mit Migrationsgeschichte zeigen andere Jugendliche mit Migrationsgeschichte häufiger an als Jugendliche ohne Migrationsgeschichte. Also in jedem Fall ist die Anzeigewahrscheinlichkeit erhöht, wenn der oder die Täterin Migrationsgeschichte hat. Und das ist ja auch nochmal wichtig zu wissen, wenn man sich Hellfelddaten anschaut, dass das eben da auch mit konstruiert ist, weil eben bestimmte Gruppen stärker der Polizei gemeldet werden als andere.
Ferner wird in diesen Befragungen ja nicht nur nach Opferschaft und Täterinnenschaft gefragt, sondern auch noch andere Faktoren erhoben, zum Beispiel auch das Erziehungsverhalten der Eltern, nämlich in Bezug darauf, inwiefern Jugendliche Gewalt durch ihre Eltern erleben. Jeder dritte Jugendliche gab an, vor dem 12. Lebensjahr physische Gewalt erlebt zu haben. In den letzten 12 Monaten traf dies auf 16% zu. Und 88% gaben an, dass sie mindestens eine Form von psychischer Gewalt in ihrer Kindheit erlebt haben. Also damit sieht man, Gewalt in der Erziehung ist auch immer noch ein Thema, auch wenn es da viele Verbesserungen in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Mädchen erleben häufiger als Jungen physische Gewalt in ihrer Kindheit und in den letzten 12 Monaten. Und es zeigen sich auch hier wieder Unterschiede zwischen den Schulformen. Und zwar, wie zu erwarten, auf dem Gymnasium gibt es niedrigere Anteile an physischen Gewalterfahrungen im Vergleich mit den anderen Schulformen. Bei den Jugendlichen mit Migrationsgeschichte gibt es häufiger physische und psychische Gewalt. Hierauf sind wir auch in der Folge zu Migration und Kriminalität näher eingegangen. Und dieses Gewalterleben durch die eigenen Eltern ist kriminologisch insofern auch relevant, weil sich immer wieder und auch hier wieder zeigt, dass Jugendliche, die elterliche Gewalterfahrung erlebt haben, häufiger in diesen Befragungen angeben, selbst auch Gewalt- und Eigentumsdelikte begangen zu haben. Es ist insofern ein Risikofaktor für Kriminalität.
Was vielleicht noch im Zuge der Gewaltkriminalität jedem so in den Kopf kommt, ist das Thema Waffen. Denn darüber haben wir im letzten Jahr auch sehr viel diskutiert. Mitführen von Waffen, und man hat medial den Eindruck erhalten, dass das immer schlimmer wird und man eigentlich keine, ich übertreibe jetzt, man fast keine Jugendlichen mehr ohne Waffen auf der Straße sieht. Die Ergebnisse aus der Niedersachsen-Studie zeigen, dass seit den letzten 3 Erhebungen stabil ist, wobei 2024 leicht über dem Niveau von 2013 und 15 liegt. Trotzdem werden Messer 24 sogar seltener getragen als im Jahr 2022. Dafür werden andere Waffen häufiger getragen, beispielsweise Schlagringe oder Pfefferspray, allerdings von wenigen Jugendlichen. Auch hier sehen wir wieder einen Geschlechtsunterschied. Jungen tragen häufiger Waffen mit sich, Menschen, die am Gymnasium sind, tragen seltener Waffen mit sich, und die Migrationsgeschichte bewahrt einen hier sozusagen vom Waffe mitführen, denn tatsächlich tragen befragte Jugendliche, die keine Migrationsgeschichte haben, signifikant häufiger ein Messer mit sich.
Also wir sehen insofern jetzt keinen großen Anstieg oder eine Entwicklung in dem Bereich, anders als das vielleicht die Debatten so vermuten ließen. Man muss aber auch sagen, dass das Mitführen von Messer oder Waffen schon auch ein Thema bei Jugendlichen ist. Und das hat man schon lange in diesen Befragungen gesehen. Ungefähr, ja, ein bisschen über 20%, fast ein Viertel trägt so etwas schon auch mal mit sich. Und das ist ja schon ein Anteil, der einfach höher ist als bei Erwachsenen. Das zeigt sich auch in der Kroneberg-Studie. Also die Mehrheit, ne, ungefähr 85%, hat noch nie ein Messer mit sich geführt, weder in der Schule noch in der Freizeit. Aber man sieht da ja schon, es gibt da schon auch einen relevanten Teil, wo das ein Thema ist, wo man das schon auch mal macht.
Wir haben eingangs darauf hingewiesen, dass auch andere Themen gefragt werden, also nicht nur Kriminalität als solche, sondern ein Aspekt, der auch erfragt wird, ist, wie es um den Konsum von Alkohol und Drogen steht. Und da zeigt die Studie aus Niedersachsen, dass erstmal die Konsumhäufigkeit aller Substanzen in den letzten 12 Monaten gesunken ist. Auch das Erstkonsumalter sinkt. Im Jahr 2024 liegt das bei alkoholischen Getränken bei knapp 13 Jahren und bei Cannabis bei knapp 14 Jahren. Zigaretten werden mittlerweile seltener konsumiert als E-Zigaretten und Vapes. Lachgas, was auch immer wieder in den Medien ist, wird tatsächlich tendenziell eher wenig und wenn dann auch selten konsumiert. Im Geschlechtsunterschied sieht man wieder, dass Jungen stärker problematischen Konsum aufweisen als Mädchen, was alle Substanzen anbelangt. Und man sieht auch hier den Zusammenhang, den wir auch in der polizeilichen Kriminalstatistik im Hellfeld sehen. Also viele Delikte werden unter Alkoholeinfluss begangen. Das ist bei den Jugendlichen nicht anders. Jugendliche mit problematischem Konsumverhalten begehen häufiger Eigentums- und Gewaltdelikte als andere.
In der KfN-Befragung wurde auch auf das Thema Bullying eingegangen oder vielleicht mehr Leuten auch besser unter dem Stichwort Mobbing bekannt. Es geht dabei um wiederholte aggressive Handlungen gegenüber anderen Menschen, wie zum Beispiel verbal, Hänseln, rassistische oder sexuelle Beleidigungen oder auch physisch, dass also wiederholt Kinder, Jugendliche geschlagen werden, Sachen weggenommen werden oder dass sie ausgegrenzt werden. Und heutzutage natürlich auch der Bereich Cyberbullying, also dass es zum Beispiel beleidigende Nachrichten über digitale Medien gibt. Jede fünfte Jugendliche berichtet davon, in den letzten 12 Monaten so etwas erlebt zu haben. Verbale und relationale, also zum Beispiel Ausgrenzen, Formen sind dabei am häufigsten. Häufiger betroffen sind Mädchen und Schüler in nicht-gymnasialer Schulform. 8% der Jugendlichen geben an, selbst Bullying ausgeübt zu haben, wobei Jungen häufiger als Mädchen als TäterInnen auftreten.
Und dann gibt es noch ein weiteres Feld, das die Studie aus Niedersachsen betont und zeigt, dass es da eine deutliche Veränderung gibt. Und zwar den Bereich menschenfeindliche und rechtsextreme Einstellungen. So stimmten im Jahr 2024 mehr Jugendliche rechtsextremen und menschenfeindlichen Aussagen zu als 2 Jahre vorher. Bei fast allen Dimensionen von rechtsextremen Einstellungen und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sehen wir 2024 den Höchstwert der Befragungen seit 2019. Jungen stimmen diesen Einstellungen knapp doppelt so häufig zu, wie Mädchen das tun. Und an den Gymnasien finden sich hier geringere Zustimmungswerte. Es werden diskriminierende Verhaltensweisen zugegeben oder berichtet und Straftaten am häufigsten gegen homosexuelle Personen, gefolgt von Personen, die als nicht deutsch gelesen werden. In der 12-Monats-Prävalenz zeigt sich, dass solche diskriminierenden Taten für alle Personengruppen im Vergleich zur Befragung 2 Jahre vorher gestiegen sind.
In der NRW-Studie wurde gefragt, inwiefern es zu Online-Aggressionen kam, also dass sich SchülerInnen online gegenüber anderen Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer religiösen Zugehörigkeit oder ihrer sexuellen Orientierung aggressiv verhalten haben und dies bejahten 14-17% der SchülerInnen. Jungen zeigten auch hier eine höhere Prävalenz solcher Verhaltensweisen als Mädchen. Interessant sind in der NRW-Studie auch noch weitere Aspekte, die hier erfragt wurden. Zum Beispiel wird deutlich im Vergleich zu der vorherigen Studie, dass es einen Anstieg der Impulsivität gibt. Im Vergleich zu vor 10 Jahren gibt es einen signifikanten Rückgang der selbst eingeschätzten Selbstbeherrschung. Und bei Mädchen kommt das stärker vor als bei Jungen. Also Mädchen geben eher an, dass sie weniger selbstbeherrscht sind als noch vor 10 Jahren. Ferner kommt es auch zu einer Abschwächung des Normbewusstseins, also moralische Ablehnung von delinquenten Verhalten in beiden Altersgruppen ist geringer als vor 10 Jahren. Und auch das wieder signifikant und bei Mädchen stärker als bei Jungen. Also das erklärt auch nochmal diesen starken Anstieg bei Mädchen, der hier gezeigt wurde in der Studie. Auch interessant ist, dass weniger Zeit mit FreundInnen verbracht wird. Weniger junge Menschen verbringen mehrmals pro Woche Zeit mit ihren FreundInnen außerhalb der Schule. Also zum Beispiel im privaten Kontext bei jemandem zu Hause oder aber auch in öffentlich unstrukturierten Kontexten, zum Beispiel auf Spielplätzen oder in Einkaufszentren. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, Jugendkriminalität ist normal. Das sehen wir in aktuellen Befragungen unter SchülerInnen. Gerade Eigentumsdelikte weisen hier hohe Prävalenzraten auf. Teilweise zeigen sich bestimmte Auffälligkeiten, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Gewaltkriminalität. Die Studien zeigen aber, man muss genau hinschauen. Das trifft nicht alle Jugendgruppen gleichermaßen. Es gibt besondere Auffälligkeiten. Gerade auch bei den Schulformen zeigen sich starke Unterschiede. Jungen treten stärker mit Jugendkriminalität auf. Es gibt Unterschiede in Bezug auf Migration, ob wir auf die erste oder zweite Generation schauen. Weitere Auffälligkeiten sind die Zunahme menschenfeindlicher Einstellungen und auch im Blick auf die NRW-Studie die Zunahme von Gewalt von Mädchen, sowie auch ein verändertes Freizeitverhalten bei Jugendlichen, was sich dadurch auszeichnet, dass man sich weniger trifft. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.